NDR Info.
Zeitzeichen. Im Juli 1397 wird die Union von Kalmar unterzeichnet.
In dieser Zeit war eine Königin zu Dänemark, Witwe, Feind des Königs von Schweden und hatten gar großen Krieg. Und darum ward große Teuerung in diesen Landen von gesalzenen Fischen. Also dass eine Tonne Hering gern galt 9 schwere Gulden.
Berichtet uns der Limburger Stadtschreiber Thielemann Ehlen von Wolfhagen in seiner Chronik. Ganz Europa ist um das Jahr 1390 in Aufruhr. Nicht nur auf dem Markt zu Limburg ist der Hering 10-mal so teuer wie bisher. Seeräuber bringen die Hansekoggen mit ihren Salzladungen in der Ostsee auf. Gepökelter Hering wird zur Mangelware. Vor allem der Handel mit Schonen, dem heutigen Südschweden, kommt fast zum Erliegen.
Die Heringe stehen so dicht vor Skanör, dass man Schwierigkeiten hat, mit einem Boot durch die Schwärme zu rudern. Das fette Fleisch des Herings verdirbt schnell. Darum sind große Mengen zu dessen Konservierung nötig. Die Hansestadt Lübeck versorgt den Markt mit Salz.
In jenen Jahren blüht die Freibeuterei. Klaus Störtebeker und seine Mann machen die Ostsee unsicher. Sie haben leichtes Spiel. Die Vitalienbrüder stehen auf der Seite Mecklenburgs, das sie heimlich mit Kaperbriefen versieht. Sie verkaufen ihre geraubten Waren auf den Märkten der Hansestädte Wismar und Rostock. Der mecklenburgische Landesherr Albrecht II. Duldet es. Jens E. Olesen, Professor für nordische Geschichte der Universität Greifswald.
Das ist ein Dynastiekonflikt, weil die Mecklenburger, ja, die sind ja verwandt mit dem alten schwedischen Königshaus. Aber die waren keine Fremdlinge, da müssen wir betonen. Die werden so oft dargestellt, aber die sind mit der alten Königsfamilie verwandt. Und die kämpfen dann um die Macht.
Die Mecklenburger verfolgen Ende des 14. Jahrhunderts eine Politik der kleinen und großen Nadelstiche. Sie wollen vor allem eins: Dänemark schaden.
Das ist eine sehr spannende, komplizierte Geschichte, weil Margarete die Erste wurde mit dem norwegischen König Håkon verheiratet. So rund um 1363 wurden die verlobt und die haben geheiratet und die haben einen gemeinsamen Sohn, Olof.
Nun endlich habe ich einen Sohn bekommen, um den mich mein Vater bei seinem Besuch auf Vordingborg so dringlich gebeten hat.
Aber es gab zwei Linien, die über die Macht kämpfen. Und die eine Linie ist unsere Margarete. Die zweite Linie ist die mecklenburgische Linie, weil die ältere Schwester von Margarete, die Ingeborg, war mit dem Herzog Heinrich von Mecklenburg verheiratet.
Die Dänen werden Ingeborgs Sohn niemals als rechtmäßigen Nachfolger akzeptieren, wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Und die gibt es nun: Olof von Norwegen.
Margarete setzt sich durch mit kluger Politik und sehr zielstrebig.
In Mecklenburg nennen sie Ingeborgs 10-jährigen Sohn bereits König der Dänen. Ich danke Gott, dass Ingeborg nicht mehr am Leben ist und ich so wenigstens nicht gegen die eigene Schwester antreten muss.
Also hat Margarete die wichtigen Politiker der damaligen Zeit gewinnen können, auf ihrer Seite rübergezogen und Olof wurde als dänischer König gewählt.
König Olof ist da erst 6 Jahre alt. Bis er volljährig ist, führt Margarete die Regierungsgeschäfte. Sie ist nun Königin von Norwegen und Regentin von Dänemark. Auch die mächtige Hanse ist einverstanden. Seit dem Frieden von Stralsund 1370 hatten sich die Kaufleute nicht nur Schonen gesichert, sondern auch ein Mitspracherecht bei der dänischen Königswahl.
Olof und ich haben einen erzürnten Brief an die Hanse geschrieben. Schonen gehört mir und in einem Jahr wird Olof Anspruch darauf haben.
Und hier sehen wir, wie die Königin versucht, etwas Freibeuterei zu unterstützen, um die verpfändeten Schlösser in Schonen früher zurückzubekommen. Weil nach dem Frieden zu Stralsund 1370, dann haben die Hansestädte die wichtigsten Burgen in Schonen übernommen. Und 2/3 der Einnahmen für 15 Jahre.
Die Seeräuber verfügen über eine gewaltige Flotte, mit der sie die anderen Schiffe kapern, ausrauben und so die Ausbeute der Hanse in Schonen deutlich einschränken. Natürlich kann ich mich nicht öffentlich zu einer engen Verbindung zu der Seeräuberflotte bekennen, aber ein Großteil ihrer Einnahmen fließt in meine Kasse.
Die Hanse hat bald genug von Margaretes stiller Beteiligung. Sie zwingt die dänische Regentin 1384, gegen die Freibeuter vorzugehen. Margarete muss auf das einträgliche Geschäft verzichten. Als Schonen ein Jahr später dann endlich zurückfällt an Dänemark, füllt sich die Staatsschatulle.
Schonen war der wichtigste Teil vom Norden des Reiches und der Schonenmarkt in Skanør der wichtigste Teil von Schonen. Hier verdiente der König von Dänemark sein Geld. Mein Leben hat sich vollkommen verändert, seit ich Schonen zurückerhalten habe. War ich früher arm und musste ständig Anleihen aufnehmen, so kann ich nun so leben, wie es meinem Stand entspricht.
Margaretes Traum, ein vereintes Skandinavien. Schon 1319 hatte es eine erste nordische Union gegeben.
Weil hier haben wir eine schwedisch-norwegische Union. Dann bekommen wir später eine Union zwischen Schweden und Schonen, 1332. Und wir haben seit 1380 eine dänisch-norwegische Union.
Mein Vater hat mich angewiesen, mich unmittelbar nach seinem Tod Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden zu nennen. Vielleicht ist das der reine Wahnsinn, aber es ist sein letzter Wille und ich habe vor, ihn zu erfüllen.
Margarete geht ihren Weg zu einer nordischen Union konsequent weiter. Doch sie ist allein. Schon 1380 war ihr Ehemann, König Håkon von Norwegen, gestorben. 1387 überraschend auch ihr Sohn Oluf.
Nichts ist mir geblieben, was ich lieben kann und wofür ich mich opfern will. Dafür habe ich nun etwas vor, womit sich Frauen angeblich schwer tun. Erobern, schlagen, vernichten.
Ja, also ich denke, sie ist eine Realpolitikerin ersten Ranges.
Margarete ist nun alleinige Regentin von Dänemark und Norwegen.
Die Adeligen haben sich mir tatsächlich ergeben. Als ich mich auf dem Ting in Lund erhoben habe, schwarz gekleidet, voller Trauer, habe ich über ihre Köpfe hinweggesehen. Vor mir haben nur Männer gestanden, Bischöfe, Erzbischöfe, Adelige aus Dänemark und Schonen.
Und sie ist ja auch die Tochter von Valdemar IV. Atterdag. Er war ja ein Fuchs, auch in der Politik. Die heilige Birgitta hat ihn immer als ein Fuchs bezeichnet.
Wienald zelebrierte die Messe. Er war der Primus inter pares. Er beglaubigte bei Gott, dass ich an diesem Tag, dem 10. August 1387, zu Dänemarks bevollmächtigter Reichsverweserin, zu dessen hochmächtiger Frau und Vorsteherin gewählt worden bin. Ich war alles, nur keine Königin.
Das ist sehr vollkommen richtig. Sie ist nie gekrönt worden.
Im selben Jahr adoptiert Margarete ihren Großneffen, den Sohn ihrer Nichte Maria. Sie braucht einen Erben.
Ich habe bereits den Entschluss gefasst, ihm einen neuen Namen zu geben. Den Namen eines nordischen Königs soll er tragen, Erik.
Was Margarete jetzt noch für ihren Traum von einer nordischen Union fehlt, ist Schweden.
Die Adelsfamilien, die heiraten miteinander. Sagen wir so, dänische Familien heiraten in schwedischen Familien und umgekehrt. Und wir haben einen internordischen Adel. Und Adligen in Dänemark mit Gütern in Schweden und umgekehrt, die wollen sehr gerne Zugang zu den Gütern. Die haben ein Interesse in Grenzruhe, dass man kann also grenzüberschreitende Zusammenarbeit dauerhaft aufbauen.
In Schweden sitzt zu dieser Zeit ein Mecklenburger auf dem Thron, Albrecht III. Er wurde schon 1364 zum König gewählt, nachdem die Schweden den alten König Magnus abgewählt hatten. Doch der Mecklenburger auf dem schwedischen Thron ist bei seinen Untertanen unbeliebt. Die Schweden bitten Margarete um Hilfe.
Weil die Opposition ist stark angewachsen. Und dann gehen viele Oppositionelle, die gehen zu Margarete rüber. Sie wurde in Schweden eingeladen. Und sie haben ja auch Versprechungen gemacht. Und nach 1389, ja, dann ist die Union ja praktisch eine Realität. Aber es fehlt noch Stockholm, weil hier stehen die deutschen Einwohner, die stehen noch zu König Albrecht von Mecklenburg.
Die Deutschen in Stockholm haben sich zu einer Brüderschaft zusammengeschlossen, die sich die Hütebrüder nannte. Nach dem Satz von König Albrecht, seinen Hut nicht eher aufzusetzen, bis er die Dänenkönigin Margarete überwunden habe.
Die Piraten der Ostsee machen Geschäfte mit Stockholm und versorgen die Bevölkerung der umlagerten Stadt mit Lebensmitteln.
Die Vitalienbrüder, die sind besonders aktiv bis 1395. Dann hat Margarete Stockholm übernehmen können, aber die Vitalienbrüder haben sich dann auf Gotland festgesetzt. Und dann steigert sich die Seeräuberei mit der Zeit. Und das wird so schlimm, dass der Deutsche Orden greift ein und erobert Gotland. Und das ist auch einer der Hintergründe für die Gründung der Kalmar Union.
Im Sommer 1397 residiert Margarete auf ihrem Schloss in Kalmar und beruft die Adeligen ihrer drei Reiche ein. Sie will die Union nun feierlich besiegeln. Ihr Adoptivsohn Erik von Pommern soll zum ersten Unionskönig gekrönt werden.
Und das bedeutet, hier kommen sehr viele Dänen und Schweden zur Versammlung, ein paar Norweger auch. Die Hanse waren auch eingeladen, aber die kamen leider nicht dazu. Repräsentanten aus dem deutschen Orden waren auch eingeladen, aber die fehlen auch.
Die Adeligen erscheinen zahlreich. Nur die Norweger wohnen Eriks Krönung nicht in großer Zahl bei. Sie haben sich damit begnügt, ihren Reichskanzler und den Bischof von Orkney zu schicken.
Das bedeutet, wir haben eine skandinavische Großmännerversammlung in Kalmar im Sommer 1397 auf Einladung der Königin Margarete I.
Die Krönung verlief ohne jede Störung. Die Prozession durch die Stadt zur Hauptkirche war prächtig und würdevoll. Eriks großer weißer Hengst, ein Geschenk des englischen Königs, hat zur Musik getänzelt.
Und Erik von Pommern ist der Gründer einer neuen Dynastie. Und Margarete regiert erst noch nicht vollmündig. Das wurde er zuerst frühestens 1400. Aber Margarete regiert in seinem Namen und sie führt eine Einheitspolitik.
Innerskandinavische Probleme löst Margarete mit großem diplomatischen Geschick. Gotland zum Beispiel ist seit Ende des 14. Jahrhunderts fest in der Hand des Deutschen Ordens. Die skandinavischen Länder sind militärisch zu schwach, um es einfach zurückzuerobern. Die Skandinavier kaufen 1408 deshalb gemeinsam die Insel dem Deutschen Orden ab.
Wir haben auch hier ein Problem, weil die Schweden behaupten, Gotland ist eine schwedische Insel. Und die Dänen umgekehrt. Gotland gehört zu Dänemark. Hier haben wir also interne Probleme, aber durch die Gründung der Kalmar Union, ja, dann kann man sagen, dann haben die alle gewissermaßen damit leben können.
Gut 30 Jahre lang bedeutet die Kalmarer Union für die skandinavischen Länder eine Epoche des Friedens. Jens E. Olesen, Professor für Nordische Geschichte der Universität Greifswald.
Wir sprechen heute von Pax Scandinavica, hier in der ersten Generation nach der Gründung der Kalmar Union. Das bedeutet, die Union schafft Friede und innere Ruhe nach den vielen Auseinandersetzungen im 14. Jahrhundert. Und darauf kann Margarete und der Nachfolger Erik von Pommern dann weiter aufbauen.
Ich wusste, dass in Flensburg die Pest wütet. Aber ich wollte auf den wunderbaren Empfang der Kaufleute nicht verzichten. Für eine Regentin ziemt es sich nicht, sich selber zu schonen, gleichwohl ich beinahe 60 bin und damit sogar meinen Vater überlebt habe.
Margarete stirbt 1412 in Flensburg an der Pest. Unionskönig Erich von Pommern führt die Einheitspolitik in ihrem Geiste weiter. Die Kalmarer Union hält immerhin noch bis weit ins 16. Jahrhundert hinein.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Unterzeichnung der Union von Kalmar im Juli 1397. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.